SWR-Interview der Woche. Am Mikrofon ist Alfred Schmidt und ich begrüße FDP-Chef Christian Lindner. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schmidt.
Herr Lindner, die FDP hat in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde gegen die Bundesnotbremse eingereicht diese Woche. Was genau haben Sie gegen diese Regelung?
Wir brauchen wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Dazu gehören Kontaktbeschränkungen, intensives Testen, Luftreinigersysteme und Hygienekonzepte, fraglos auch mehr Tempo beim Impfen. Eine pauschale und automatisch schon bei einer 100er-Inzidenz ausgelöste Ausgangssperre, die ist allerdings nicht wirksam. Die ist eine zu starke Einschränkung von Grundrechten und aus diesem Grund auch verfassungswidrig nach unserer Auffassung.
Sie haben im Bundestag den Unterschied klar gemacht, wo die FDP mal okay gesagt hat zu so einer Notbremse, nämlich in Flensburg, wo es eine Inzidenz gab, die sehr hoch war und wo noch kaum geimpft war im Januar. Wo ist genau nochmal der Unterschied zu dem, was Sie gerade formuliert haben, als Einspruch dagegen? Mhm.
Seinerzeit in Flensburg hat tatsächlich ein FDP-Gesundheitsminister eine Ausgangssperre verhangen. Es gab ein diffuses Geschehen, das hing mit illegalen Silvesterpartys zusammen und sehr hohe Ansteckungszahlen. Inzwischen ist man schlauer. Die Landesregierung von Schleswig-Holstein hat jetzt gesagt, dass die Ausgangssperre den geringsten Beitrag zur Eindämmung des Pandemiegeschehens geleistet hat. Man würde das also heute so nicht mehr beschließen. Französische Regierungsberater haben Ähnliches über die Ausgangssperren in Frankreich gesagt. Und insofern ist es ein Instrument, das sehr scharf ist, gleichzeitig aber nicht wirklich zur Eindämmung der Pandemie geeignet ist. Und hinzu kommt, schauen Sie, wenn wir eine Situation haben, dass an einer Stelle, etwa bei einer Baustelle in einem Landkreis, sich viele Menschen infizieren, könnte das dazu führen, dass, obwohl man weiß, wer sich wo infiziert hat, die Inzidenz über 100 geht und schon wird automatisch eine Ausgangssperre verhangen. Und das ist unverhältnismäßig nach unserer Auffassung. Wir sind jetzt gespannt, was die Richter in Karlsruhe dazu sagen.
Wo wir schon in Karlsruhe sind, eine sehr aktuelle Frage. Jetzt kam aus Karlsruhe die Meldung, relativ überraschend, Klimaschutzgesetz in Teilen verfassungswidrig. Also aus Sicht der Verfassungsrichter greift das Gesetz von 2019 zu kurz. Sie sagen, es fehlen ausreichende Vorgaben für die Emissionsminderung ab dem Jahr 2031. Und damit werde die jüngere Generation in ihren Freiheitsrechten verletzt. Was müsste die Politik, was müsste der Staat da aus Ihrer Sicht anders machen?
Ich glaube, dass die Klimapolitik einen Neustart braucht. Wir haben große Unverbindlichkeit bei den Zielen. Zugleich aber ist die Klimapolitik planwirtschaftlich verkorkst und technologisch festgefahren. Wir sollten es genau andersrum machen. Mehr Verbindlichkeit bei den CO2-Einsparzielen, ein CO2-Limit. Auf der anderen Seite aber technologische Offensive, Ideenwettbewerb, marktwirtschaftliche Prinzipien. Meine Vision ist, dass so wie BioNTech eine Veränderung gebracht hat bei der Pandemiebekämpfung durch Spitzentechnologie, dass wir neue Green-Tech-Unternehmen bekommen, die beim Klimaschutz die Innovationen entwickeln, die wir brauchen, damit wir den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen vereinbaren können mit unserer freiheitlichen Lebensweise, mit wirtschaftlichem Vorankommen.
FDP und Klimapolitik, war das immer eine glückliche Verbindung? Sie favorisieren Zertifikatehandel, erwiesenermaßen effizient, gute Sache, aber schwer zu erklären, könnte man auch sagen. Würden Sie auch einfachere Dinge da in dem Sinn befürworten, in Sachen Klimawandel befürworten, wenn Sie zum Beispiel damit auch mehr Stimmen bekämen?
Wir formulieren unsere politischen Vorschläge aus Grundüberzeugungen heraus. Und für uns ist klar, der Klimaschutz ist ein Menschheitsziel und wir wollen die möglichst wirksamsten Mittel wählen. Und man kann es natürlich konkretisieren, dieses CO2-Zertifikatehandel, Herr Schmidt, den Sie ansprechen, das ist ein sehr wirksames, aber sehr abstraktes Instrument. Das ist in der Tat erklärungsbedürftig. Ich war vor der Pandemie oft in Hörsälen und habe mit hunderten Studierenden gesprochen. Da braucht man eine Zeit. Dann aber verstehen alle, dass man ein ernstes Anliegen hat. Lassen Sie uns über konkrete Technologien sprechen. Ich glaube, dass wir eine sehr viel stärkere Orientierung auf den Wasserstoff benötigen. Der kann sowohl bei der Mobilität, in der Logistik, aber auch bei der Produktion von Stahl für Klimafreundlichkeit sorgen. Also über diese konkreten technologischen Lösungen können wir beim Klimaschutz einen Unterschied machen. Ich glaube nicht, dass wir die Menschheit insgesamt jedenfalls für eine Verzichtsdebatte gewinnen können. Dafür haben zu wenige auf der Welt überhaupt die Möglichkeit, auf irgendetwas zu verzichten.
Sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, konstruktive Kritik am Corona-Krisenmanagement der Bundesregierung zu üben. Sagen das auch so im Bundestag. Im Wahlprogramm gehen Sie ins Detail, zum Beispiel damit, dass Geschäftsleute unterstützt werden sollen mit leichterer Gewinn-Verlustrechnung, Stichwort negative Gewinnsteuer. Dieser Punkt, wie hoch wäre der, sagen wir mal, auf einer Liste von Kritikpunkten, die Sie gegen die aktuelle Corona-Politik hätten?
Das ist ein konstruktiver Vorschlag, der ganz oben steht, denn er bedeutet eine schnelle, unbürokratische Hilfe für alle betroffenen Betriebe. Man muss es vielleicht noch mal kurz erklären, um was es geht. Die Verluste der Pandemiejahre 2021 und 2020, die wollen wir gerne voll gegen die Gewinne anrechnen, die 2017, 18 und 19 versteuert werden mussten. Das heißt, die Finanzämter könnten sofort auch auf vergangene Steuerzahlungen eine Veränderung vornehmen und eine Auszahlung auslösen, ohne lange Antragsformulare. Und die Pointe ist, dass das für den Staat sogar keinen Einnahmeausfall bedeutet, denn die heutigen Verluste in die Zukunft zu tragen, das ist erlaubt. Hier ist ja nur eine Veränderung, man macht es mal rückwärts, um eben schnell die Überlebensperspektiven von Betrieben, von vielen Familienbetrieben zu sichern. Ich frage mich, warum die Bundesregierung seit einem Jahr, also wirklich seit fast genau einem Jahr, fordern wir das jeden Tag, warum die Regierung das nicht umsetzt. Die CDU ist inzwischen überzeugt. Warum die SPD sich noch sperrt, ist mir ein Rätsel.
FDP-Wählerinnen und FDP-Wähler sind oft aus der Geschäftswelt, aus der Welt der Wirtschaft. Was hören Sie von denen? Sind die jetzt glücklicher mit Ihnen als Partei als vor anderthalb Jahren?
Also wenn Sie über unsere Wählerinnen und Wähler sprechen, dann erlaube ich mir eine kleine Korrektur. Sie sind nicht überwiegend aus der Geschäftswelt. Ja, wir haben viele Unterstützer aus der Wirtschaft, aber die FDP-Wähler sind eigentlich repräsentativ für die Bevölkerung. Das heißt, es sind überwiegend Menschen im Angestelltenverhältnis, Rentnerinnen und Rentner, sehr viele jüngere Menschen in Ausbildungsberufen oder dem Studium. Das andere ist ein kleines Klischee. Aber gleichwohl, ja, es hat sich insofern etwas verändert, dass die Anliegen, die uns vor der Pandemie wichtig waren, also wirtschaftliche Erneuerung, Sicherung von Arbeitsplätzen, Wachstum, die Frage, den Staat digitaler zu machen, Handlungsfähigkeit herzustellen, aber jetzt nicht sich zu verzetteln in Bürokratismus, bürgerliche Freiheitsrechte. Die Punkte waren vor der Pandemie von vielen als nicht dringlich oder als selbstverständlich empfunden worden. Und jetzt, nach der Pandemie oder durch die Pandemie, stellen wir fest, der Wohlstand, es gibt keine Garantie. Die Mittel für soziale und ökologische Ziele müssen erstmal erarbeitet werden. Unser Staat ist viel weniger handlungsfähig, viel weniger digitalisiert, als man geglaubt hat. Und Bürgerrechte sind ganz offensichtlich keine Selbstverständlichkeit, wie man in Zeiten sieht, wo sie fortwährend eingeschränkt, teilweise sogar unverhältnismäßig eingeschränkt werden. Und das hat unseren, ich sage mal, klassischen Themen eine neue Aktualität gegeben.
In Ihrem Wahlprogramm heben Sie auch darauf ab, dass es keine neuen Steuern geben wird mit Ihnen, wenn Sie an der Regierung beteiligt wären, und dass Sie andere Großfirmen, Konzerne stärker besteuern würden, die Apples, Googles und Facebooks dieser Welt. Wie würde das aussehen?
Es gibt dafür in der Wissenschaft und auch auf der internationalen politischen Bühne noch kein fertiges Konzept. Das wird eine Aufgabe sein, der sich die G20-Nationen stellen müssen. Aber es gibt dafür jetzt ein neues Fenster der Gelegenheit. Sie haben verfolgt, dass der amerikanische Präsident jetzt auch für eine Form der Mindestbesteuerung ist. Das heißt, der hat sich geöffnet für andere steuerpolitische Vorstellungen. Übrigens ist das keine Einladung für uns, zu Steuererhöhungen zu kommen. Die dortige Mindeststeuer in den USA liegt noch weit, weit, weit unter dem, was hier an Sätzen zu zahlen ist. Aber es ist zumindest jetzt eine Gelegenheit, bei den Multimilliarden-Dollar Silicon Valley-Konzernen einen fairen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens einzufordern. Da sehe ich Handlungsbedarf. Ansonsten haben die Bürgerinnen und Bürger, haben die Betriebe in unserem Land eher eine Entlastung verdient, die wir uns erarbeiten müssen.
Den demografischen Wandel, sagen Sie auch in Ihrem Wahlprogramm, würden Sie gerne anders kontern mit einer neuen Rentenformel? Oder wie genau würden Sie das anpacken?
Wir brauchen ein anderes Einwanderungsrecht, Herr Schmidt. Wir brauchen Unterstützung durch qualifizierte Fachkräfte in unterschiedlichen Branchen. Das wird für die nächsten Jahre in einer alternden Gesellschaft eine große Herausforderung sein. Denn unser Land ist gegenwärtig nicht so attraktiv für die Talente auf der Welt. Das hängt damit zusammen, dass wir sehr hohe Steuern und Sozialabgaben haben, Bürokratismus, unser Bildungssystem ist nicht so gut, kein digitaler Staat. Da sind andere attraktiver für die wirklich klugen Köpfe, die wir brauchen, oder die fleißigen Hände. Also Einwanderung, Attraktivitätssteigerung von Deutschland, davon profitieren wir alle. Dritter Punkt ist, wir wollen für die jüngere Generation, also die unter 55-Jährigen, neben der gesetzlichen Rente es erleichtern, eine eigene private Altersvorsorge zu haben. Durch eine gesetzliche Aktienrente, wie wir das nennen, nach Vorbild etwa der skandinavischen Staaten, die direkte Unternehmensbeteiligung über den Staat organisieren, indem das langjährige Halten eines Wertpapiers steuerfrei gestellt wird. Jetzt muss man ja versteuern, wenn man etwa Gewinn aus dem Verkauf eines Wertpapiers hat. Im letzten Jahr sind hunderttausende junge Menschen bei diesen sogenannten Neobrokern zu Kleinaktionären geworden. Das wollen wir unterstützen. Sagen wir, jawohl, bleibt dabei, baut euch eine Altersversorgung, ein zusätzliches Standbein auf. Und zuletzt, wir wünschen uns, dass mehr Menschen die Möglichkeit erhalten, auch mit einem normalen Einkommen am Ende ihres Berufslebens mietfrei in der eigenen Wohnung und im eigenen Haus zu leben. Und ich glaube, dass zum Beispiel eine Freistellung von der Grunderwerbssteuer für Familien dazu einen Beitrag leisten kann.
Das SWR-Interview der Woche mit FDP-Chef Christian Lindner. Herr Lindner, im September ist Bundestagswahl, unweigerlich, für den Fall, dass Sie mitregieren können. Und Sie haben den Anspruch formuliert. Wer wäre der Lieblingskoalitionspartner, Partnerin?
Wir haben keinen Lieblingskoalitionspartner. Wir haben eigene inhaltliche Vorschläge. Wir haben ein paar gerade schon angesprochen. Wir wollen, dass Deutschland moderner, digitaler und freier wird. Und dann, wenn wir zu Gesprächen eingeladen werden, von wem auch immer, dann werden wir sie führen. Man wird feststellen, gibt es inhaltliche Überschneidungen. Klar ist, dass die Äußerungen des neuen CDU-Vorsitzenden Laschet für uns sehr sympathisch sind. Herr Laschet wirbt ja auf der Bundesebene oft mit Projekten, die seine FDP-Kabinettsmitglieder in Nordrhein-Westfalen verantworten. Ich denke etwa die sogenannten Entfesselungsgesetze des liberalen Wirtschaftsministers, über die Herr Laschet auf der Bundesebene gerne spricht. Sonst wissen wir aber noch nicht, wohin die CDU sich entwickeln will. Auf der anderen Seite gibt es die Grünen, um nur von denen alleine mal den beiden zu sprechen. Die Grünen haben ein Wahlprogramm, das ist sehr deutlich links der Mitte angesiedelt. Höhere Steuern, Abgaben, Umverteilung, nahezu jeder Bereich des Lebens und der Wirtschaft soll vom Staat gesteuert werden. Das ist eine Vorstellung, die uns eher etwas fremder erscheint. Außerdem hat Frau Baerbock ja noch die wichtige Frage zu beantworten, ob sie sich von der Linkspartei oder nicht von der Linkspartei ins Kanzleramt wählen lassen will.
Und vielleicht auch die Frage, was machen die Grünen, wenn sie so stark werden, wie die Umfragen suggerieren, mit der Frage Militär? Wo steht die FDP da?
Wir stehen zu unseren internationalen Verpflichtungen, die wir als Land eingegangen sind. Und ich glaube, dass internationale Verlässlichkeit für unser Land einen hohen Wert hat. Und darüber hinaus, um beim Thema Internationales zu bleiben, wir sollten ein Land sein, das sich ganz aktiv bemüht um internationale Partnerschaft und Kooperation. Das ist für mich nicht nur eine Frage des Militärs, sondern auch zum Beispiel des Handels. Deutschland hat immer noch nicht das Handelsabkommen mit Kanada ratifiziert, unter der Großen Koalition. Die Grünen haben jetzt gesagt, sie wollen es gar nicht mehr abschließen. Mit wem sollen wir überhaupt noch Handel treiben, wenn nicht mit den Kanadiern?
Also nicht das TTIP-Abkommen, was mal mit den USA geplant war.
Das CETA heißt das, genau. Aber TTIP ist ein gutes Stichwort. Natürlich sollten wir doch versuchen, mit Herrn Biden auf einen grünen Zweig zu kommen und zu überlegen, können wir hier auch wieder eine Verabredung finden. Es gibt die lateinamerikanischen Länder, Mercosur, da brauchen wir doch auch ein Handelsabkommen. Das wollen die Grünen auch nicht. Ich bin ganz anderer Meinung. Die Grünen sagen, ja, wir haben soziale und ökologische Bedenken, die ich teile. Aber ein Handelsabkommen zum Beispiel mit Mercosur, Brasilien mit eingeschlossen, das würde doch eine fantastische Möglichkeit bieten, zum Beispiel den Waldbauern ein anderes Geschäftsmodell anzubieten. Statt Regenwald zu roden, könnte man ihnen anbieten, Regenwald aufzuforsten und zu pflegen als CO2-Senker, als CO2-Speicher. Und das könnten wir mit europäischen Mitteln bezahlen, um bei uns die notwendigen CO2-Einsparungen auch durch Kompensation woanders ein Stück zu erleichtern. Also worauf ich hinaus will, ist mehr internationale Kooperation, mehr gemeinsam definierte Regeln für den Welthandel, nicht nur Rückzug in den eigenen nationalen Kontext.
Das Rennen Söder-Laschet ist noch gar nicht so lang entschieden. Sie haben von Anfang an gesagt, Laschet ist gut, wir koalieren in Düsseldorf schon zusammen. Was genau finden Sie gut an dem jetzt?
Armin Laschet ist ein verlässlicher Mann. Man kann mit Herrn Laschet partnerschaftliche Gespräche führen. Wenn man sich geeinigt hat, dann steht die Vereinbarung. Und das sind gute Voraussetzungen für die Bildung von Koalitionen. Er ist in der Lage, auch zu integrieren, also ganz unterschiedliche Ideen und Strömungen zu verbinden, nicht nur in seiner eigenen Partei, sondern auch in einer Koalition. Und deshalb ist er ein guter Gesprächspartner und Verhandlungspartner, wenngleich das, was ich gerade beschrieben habe, ja auch aufzeigt, dass es dann auch Raum und Notwendigkeit für andere gibt. Wer gut ist bei der Integration, was eine Gesellschaft braucht, der ist möglicherweise nicht so gut, wenn es darum geht, Tempo zu machen für Fortschritt. Und daraus ergibt sich in Nordrhein-Westfalen eine ganz gute Arbeitsteilung.
Spüren Sie eigentlich sowas wie eine Wechselstimmung, wenn Sie mit Leuten ja, aus dem Wahlvolk reden, sage ich mal, dass es tatsächlich eine Regierung komplett ohne Beteiligung der Union im Bund geben könnte?
Ich spüre einen Wunsch nach Veränderung. Und zugleich eine große Verunsicherung hinsichtlich der Richtung der Veränderung. Also, dass Dinge anders werden, ist klar und sie müssen auch anders werden. Also die Pandemie hat Veränderungen beschleunigt und Defizite aufgezeigt. Also muss und soll sich ja etwas verändern. Aber ich habe bislang nicht wahrgenommen, dass es in Deutschland eine breite Bewegung gibt, die zum Beispiel aktiv einen Linksruck Deutschlands will. Also insofern stehen uns spannende noch gut 150 Tage bevor, wo wir über genau diese zukünftige Richtung der Veränderung miteinander debattieren.
Stichwort Richtung der Veränderung. Ich komme kurz zurück auf das, was Sie mit internationaler Kooperation angesprochen haben. Diese Woche waren die deutsch-chinesischen Konsultationen. Ich will es nicht so herunter verkürzen, dass ich frage, wo sollten wir uns hinwenden, USA oder China? Aber wo ist eine bessere Balance als jetzt aus Ihrer Sicht?
Das transatlantische Verhältnis hat ja einen ganz anderen Charakter als das deutsch-chinesische. Und das muss man, glaube ich, auch sagen. Sicher, wir verkaufen viele Autos nach China, ist ein wichtiger Handelspartner. Aber es gibt nun fundamentale Unterschiede bei den Werten und etwa bei der Achtung von Menschenrechten, dem Respekt vor dem internationalen Völkerrecht. Ich könnte viele Stichworte nennen. Hongkong ist, glaube ich, das in den letzten Monaten augenfälligste. Und deshalb muss klar sein, dass wir das transatlantische Verhältnis stärken müssen. Gott sei Dank, mit Herrn Biden und seiner Administration gibt es da auch eine neue Bereitschaft. Und ich finde ganz interessant, dass Sie die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen ansprechen. Warum gibt es das nicht mit den USA? Wir bräuchten doch mit den USA auch jährlich oder meinethalben alle 2 Jahre eine gemeinsame Kabinettssitzung. Das haben wir mit Franzosen, wir haben es mit Israel, wir haben es mit China. Das brauchen wir mit Washington und ich füge hinzu, auch mit London. Seitdem die nicht mehr in der Europäischen Union sind, haben wir doch trotzdem ein Interesse an Freundschaft und an enger Verbindung. Und da wäre eine Einladung von Berlin nach London. Lasst uns jedes Jahr, so wie wir das mit den Franzosen machen, eine gemeinsame Kabinettssitzung aller Minister machen und in jedem Bereich überlegen, wie können wir die gemeinsame Zusammenarbeit noch vertiefen. Das wäre eine gute Initiative. Ich bin nicht gegen Handel mit China, nicht missverstehen. Aber wir müssen auch schon wissen, wer unsere Wertepartner sind.
Die nächste Wahl, die auf dem Kalender steht, ist 6. Juni Magdeburg, Parlament in Sachsen-Anhalt. Spitzenkandidatin Lydia Hüskens. Welche Chancen hat sie und hat die FDP dort?
Vorzügliche. Ich glaube, so gut wie lange nicht. Es ist ja eine kleine politische Tragödie gewesen, dass wir bei der letzten Wahl 4,9 und so weiter Prozent der Zweitstimmen bekommen haben und bei der Erststimme über 5% lagen. Das heißt, umgekehrt wären wir drin gewesen. Und jetzt sind die Umfragen besser. Wir haben eine starke Spitzenkandidatin mit der Lydia Hüskens. Die ist einerseits sehr erfahren, andererseits hat sie einen frischen Blick auf die landespolitischen Zusammenhänge dort. Und wir haben eine große Chance, nicht nur in den Landtag einzuziehen, sondern auch bei der Regierungsbildung, die nicht einfach werden wird. bei der Regierungsbildung einen Akzent zu setzen, dass es in Sachsen-Anhalt anders wird als jetzt. Das ist nämlich ein Land übrigens mit tollen Chancen. Und mein Eindruck ist, es wird unter seinen Möglichkeiten regiert.
Sie haben klar gesagt, im Wahlprogramm mit uns gibt es kein Schwarz-Grün. Oder am Tag, als Sie das Wahlprogramm vorgestellt haben, Mitte April, mit uns gibt es kein Schwarz-Grün und vor allem kein Grün-Rot-Rot auf Richtig. Bundesebene. Was wäre da schlimm dran? Was genau?
Ich sehe eine schwarz-grüne Konstellation als nicht gut fürs Land, weil beide Parteien sehr stark auf den Staat setzen. Man könnte sagen, Vater Staat und Mutter Erde kommen dann zusammen. Wenig Raum für individuelle Eigeninitiative. Grün-Rot-Rot wäre ein massiver Linksruck im Land. Internationale Verlässlichkeit, Respekt vor dem privaten Eigentum, der Leistung der Menschen ebenfalls in Frage gestellt. Und deshalb wollen wir so stark werden, dass wir stärker werden als die AfD. Ich finde, die Partei der Liberalität muss stärker sein als diese Formation. Wir wollen zweistellig werden und so stark werden, dass eben eine schwarz-grüne und eine grün-rot-rote Mehrheitsbildung ausgeschlossen ist, sodass sichergestellt ist, unser Land wird weiter aus der Mitte regiert. Und zwar aus einer Mitte, die auch noch sich verpflichtet fühlt den individuellen Lebenschancen und der individuellen Freiheit.
Die Union hat eine ganz schön krasse Zeit hinter sich seit Januar. Maskenrafkes, sag ich mal nur, also Maskenaffäre, Laschet-Söder, das war eine Schlacht, die bestimmt nicht nur Applaus bekam. Haben Sie viele enttäuschte Unionswähler gewonnen?
Bei niemandem steht im Personalausweis, ich bin Unionswähler. Sondern jeder entscheidet sich ja in der gegebenen Lage, was für eine Wählerin, für einen Wähler man ist. Und ich glaube eher, dass wir einen größeren Teil unserer Kernwähler jetzt wieder angesprochen haben. Wir waren ja auch schon mal vor gut einem Jahr im zweistelligen Prozentbereich, etwas mehr als einem Jahr. Und dann kam die Pandemie, kamen andere Dinge auch. Und dann ging es bei uns runter. Ich sehe uns also noch gar nicht in dem Bereich, dass wir wirklich von der Schwäche anderer profitieren würden, sondern eher, dass wir unser Kernpublikum jetzt mobilisiert haben. Und nun in den nächsten Wochen, Herr Schmidt, geht es darum, im Ideenwettbewerb und in der demokratischen Auseinandersetzung jetzt mehr Menschen auch noch zu uns zu bekommen, die vielleicht jetzt noch sich woanders zu Hause fühlen.
Eins noch, Sie sagten, wir wollen den Leuten den Pilotensessel wiedergeben oder sie wieder in den Pilotensessel des Lebens schicken, hineinlassen, wenn die Pandemie vorbei ist. Damit meinten Sie wahrscheinlich mehr Eigenverantwortung und weniger Staat, wie es ja auch im Programm drinsteht. Aber wir werden, wenn die Pandemie vorbei ist, viele Pleiten haben, viele Leute, die echt gestrandet sind und eigentlich den Staat brauchen. Was sagen Sie denen?
Wenn wir auf mehr Eigenverantwortung und wirtschaftliche Dynamik, Entfesselung von Bürokratismus setzen, dann heißt das doch nicht, eine Absage an die staatliche Solidargemeinschaft zu geben. Wer einen Schicksalsschlag erleidet, egal ob schwere Erkrankung oder Verlust der wirtschaftlichen Existenz, dem muss doch eine helfende Hand gereicht werden. Das ist doch völlig klar. Nur wo kommen denn die neuen zukunftssicheren Arbeitsplätze her? Wo werden denn neue Unternehmen entstehen? Wo werden denn neue Technologien entstehen? Im Staat? Nein. Sondern die entstehen doch in der gesellschaftlichen Mitte. Und deshalb müssen wir den Menschen die Möglichkeiten geben, den Wandel, in dem wir stehen, fair zu gestalten und davon auch zu profitieren. Indem wir weniger bürokratische Vorgaben machen, die ja viel Initiative kosten, Kraftkosten, indem wir den Menschen mehr Möglichkeiten lassen, auch privat zu investieren, private Vorsorge zu betreiben. Das ist unsere Vorstellung. Der Staat hat Kernaufgaben. Klare Regeln für fairen Wettbewerb in der Marktwirtschaft. Freundliche Grüße an die Googles dieser Welt. Gesundheit, Sicherheit, Justiz, Bildung, Infrastruktur. Klare Kernaufgaben. Aber darüber hinaus haben noch die Menschen zunächst mal eine Chance verdient, bevor man den Staat noch dazu bittet.
Eins noch, Angela Merkel geht von der Bühne. Wenn Sie ihr was zurufen dürften, was wäre es?
Ich wünsche ihr alles, persönlich alles Gute.
Und glauben Sie, dass sie vermisst werden wird?
Es gibt so viele Menschen, die können sich gar nicht mehr an eine andere Kanzlerin als sie erinnern, gerade Jüngere. Und Angela Merkel ist eine Persönlichkeit der Zeitgeschichte. So viel kann man in jedem Fall schon sagen. Ihre Bedeutung und ihre historische Leistung, das werden andere mit Abstand beurteilen.
Christian Lindner, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.